Nun sehen sie wieder aufmerksam der Sonne nach, die am Rande des lichtleeren Raumes angekommen ist und von diesem mit abermaligem Getöse eingefangen wird. Inmitten desselben dreht sie sich noch lange Zeit in unvorstellbarer Geschwindigkeit um sich selbst, um allmählich in guter Ordnung ihren Lauf zu beginnen. Sobald das geschieht, bringt Ur die Seinen wieder in Muriels Haus zurück. Dort erst erklärt er ihnen den Flug und dass in der Strahlsphäre der waltenden Barmherzigkeit Sadhanas Sonne einzusetzen war. Wie glücklich ist das erste Kind, wurde von der siebenten Eigenschaft verkündet, so war es Sadhana stets zumute, als sei diese die höchst erhabene von allen sieben, obwohl sie alle ganz ohne jeden Unterschied und völlig ebenbürtig sind. Bittend sagt sie: O mein lieber Vater, darf ich meine Sonne sehen? Sadhana, es ist der Tag der Geduld, und Alaniel, Madhenya haben noch kein Tagewerk getan. Dein Wille geschehe, Vater Ur. Auch das ist ein gutes Wort, denn gern stellst du dich hinter einen meiner Fürsten. Es ist für euch auch unmöglich, dorthin zu gehen, denn Ur zeigt wieder sein gutes, heiliges Lächeln. Deine Sonne ist noch zu heiß, mein Kind, und eure Füße würden, gestaltlich gedacht, verbrennen. Lass die Sonne erst ein paar Bahnen um das Urzentrum gehen. Wie gut du bist! Sadhana schmiegt sich dankbar in des Vaters Arm. Ja, wie gut du bist! So läutet es auch in den Engelsherzen. Nun ist unsere reich bemessene Arbeit hier getan, sagt Ur. Lasst uns aufbrechen und auf die fünfte Sonne gehen. Auf dem Wege bleiben die Ersten um den Heiligen geschart, und es geschieht, dass jeder einmal ihm zur Seite gehen darf. Als sie angelangt sind, stellen Alaniel und Madhenya freudig fest, dass auch ihre Sonne gleich den vier Ersten ausgestattet ist. Ehrerbietig öffnen sie Ur ihr Haus. Er nimmt den Thron ein. Erstmals wird das Altarfeuer der Geduld entfacht. Den weißen Blütenzweig, den Alaniel ihm überreicht, legt er auf den Altarherd. Und siehe da, er sproßt wie aus köstlichem Erdreich hoch. Welche Freude! Zwar gibt es einen stillen Dank, dennoch ist er laut, wie Engel danken können. Segnend gleiten Urs Hände über seine Kinder und über alles Schaffen hin. Er spricht: Liebe Kinder, manches vom Geduldstag wurde schon erkenntlich, wie etwa, dass der innere Aufbau mit dem Äußeren, der Äußere mit dem Inneren Schritt halten und gleichgestellt werden muss, ansonsten sich ja kein Tag vollendet. Den Fundamentsträgern zufolge überbrücken zwei gewaltige Spannungsbogen das All. Sie ragen vom Großen hinüber zum Kleinen, und das Kleine wird groß. Sie reichen zurück zum klein gewordenen Großen. Achtet darauf, was ich dazu zu sagen habe. Meine Gestalt und das Heiligtum als Zentrum meines Urseins sind Sinnbild des Makrokosmos, in dem das erste Uratom auch über Legionen Urjahre hinaus verankert bleibt. Hier bin ich der Mittelpunkt, der Lebensquell der Mitternacht, der Lebensborn des Tages. Hier wurde das Werk, und von hier aus geht der gewaltige Spannungsbogen hin zum Werk. In diesem Ursprung hat daher alles sein hochvollendetes Ziel. Betrachtet euch die Lichter. Sie laufen leuchtend ihre Bahn vom Aufgang bis zum Niedergang. Und meine Sonne brannte jedes an. Ihr Lichtstoff kommt vom Urzentrum. Darum ist das so erhaben scheinende Werk an sich eine Nebensache, ein Mikrokosmos. Würden obendrein die Himmelskörper von Geschöpfen ohne Zahl bewohnt, so wäre das insgesamt doch noch weniger als etwa ein Finger an meiner rechten Hand. Der erste ungeheure Spannungsbogen spendet dem hohen Makrokosmos erhaltendes, pulsierendes Leben und bildet somit den Mikro aus dem Makrokosmos. Jedoch führte auf die Dauer eingleisige Überbrückung wie auch ein fortgesetzter Lebensstrahl vom mitternächtlichen Urquell an das Werk zu einem Nichts. Der Spannungsbogen bliebe einseitig belastet. Es wäre dem vergleichbar, wenn ich etwas allein mit den bestimmenden Eigenschaften verankerte, wobei dann notgedrungen die tragenden Eigenschaften Empfänger blieben. Nein, im Urhaushalt ist alles auf gegenseitigen Ausgleich fundiert, zumal der Spannungsbogen. Jetzt wird euch klar, warum der Ernst mit beiden Wesensarten inmitten der Eigenschaften steht. Das will da hinaus. Auf die Dauer kann das Kindwerk, der Mikrokosmos, im Gesamten nicht fortwährend nur von mir abhängig sein, weil es, wenn nicht die Lebensimpulse mit verarbeitend, unter der Last eines einseitigen Spannungsbogens sterben, das heißt, wieder ins Ursein zurücksinken würde. Ich sagte, das Kleine wird groß und das Große klein. Freilich ewig bloß entsprechend. Denn mein Ur kann weder größer, erst recht nicht kleiner werden. Des Werkes wegen stellte ich aber wohl aus meinem Uratomkern das Innere in eine Äußere, das Äußere in eine innere Form, die sich nicht gegenseitig überwiegen. Ich gab meine äußere Gestalt unter meinen makrohaften Spannungsbogen, um die Angleichung zu schaffen und das gewordene Leben im Leben zu erhalten. Ein schönes Teilziel ist, wenn es sich selber zu erhalten sucht. Deshalb gab ich jedem Werk die Möglichkeit, einen Makrokosmos darzustellen, wie ich in äußerer Gestalt den Sonnensphären gegenüber ein Mikrokosmos bin oder wie die tragenden Eigenschaften die Tätigkeit der Bestimmung haben und umgekehrt. Ich gestaltete meine sichtbare Personalität zur Mikrobe und setzte demzufolge den rückkommenden Spannungsbogen auf das Werk, seine Erfüllung aber auf mich. Am Morgen der Weisheit deutete ich zwei Werkabschnitte an, die euch allmählich immer mehr offenbar werden. Eure Mitarbeit zeigt euch auch zunehmend das Verhältnis aus dem wechselseitigen Spannungsbogen. Dieser betrifft nebenher das unbewusste Seiende, was ja ohnehin an meiner Allmacht hängt. Es spielt ernstlich keine Rolle, ob ein Werk dem Kind als Makro- oder Mikrokosmos gilt. In beidem offenbaren sich die Wunder meiner Werke. Einst wird man das All als ungeheures Makrowerk bestaunen. Und der hat recht, der es mit sich selbst vergleicht. Wird es aber mit der Macht verglichen, die das bestaunte Großwerk werden ließ, dann müssten manchen die Gedanken stille stehen, weil mein universeller Macht-Makrokosmos nicht einmal gefühlsmäßig zu begreifen ist. Der sogenannte Rücklauf des wechselseitigen Spannungsbogens oder zweiten Werkabschnittes beruht ausschließlich auf den freigeborenen Geschöpfen. Im Bogen äußern sich grundgestaltlich die zwei großen Darstellungen, die jedes Werk umgeben, sogar mich und meine Macht. Die Ich-Offenbarung und das Geschöpf, das Innere und das Äußere Kraftbewusstsein. Hierin wurzeln ebenso die Schöpfungsfundamente. Meine Bedingungen und das im Zweitlauf gegebene freie Wille-Gesetz, die innere und die äußere Manifestation aller Dinge. Ja, meine Macht hat euch gezeugt. Aber Kraft, Gewalt und Stärke legte ich wie eine Freigeburt in euch. Trotzdem hängt ihr von mir ab, denn ohne Atma bliebe von euch nichts als der Gedanke, der in meinem Ursein lag. Bedrückt euch das? Könnt ihr ohne mich nicht denken, reden, handeln? Ihr atmet auch, ohne mich zu fragen, ob ihr dürft. und den weißen Blütenzweig hat Alaniel selber produziert. Wo beginnt also eure Abhängigkeit? Wo hört sie auf? Meine Ersten, die Frage ist ein Machtfaktor des Tatzyklus. O höret! Abhängig ist ein Kind nur dann von meiner Macht, wenn es nach ihr unrechtmäßig greift oder aus der puren Trägheit mit dem falsch umgehängten Demutsmantel sagt: Ohne den Vater vermag ich nichts. Höret, höret! Dieses Wort hat eine urheilige Bedeutung und soll kein Kind damit seine Fehler, seine Lauheit zu verdecken trachten. Denn das bezieht sich auf den ersten Teil des Spannungsbogens, der vom Urzentrum in das Werk hinüberführt. Ja, ohne Schöpfer existiert kein Werk. Ohne Priester wird es nicht geheiligt. Ohne Gott erlangt es keine Selbstständigkeit. Und ohne Vater kommt niemand in den Ur zurück. Alles das ist ohne mich, den ewig einzigen und wahrhaftigen, nicht möglich. Begreift das ohne mich wie folgt. Im zweiten Teil des Spannungsbogens kann ein freigeborenes Kind ohne willkürliche Lenkung, ohne Abhängigkeitsprinzip viel mehr lebendig sein, weit mehr in meine Herrlichkeiten drängen, als wenn sich's immer an mich klammert. Ich habe alle Kinder aus der Schöpferunabhängigkeit geschaffen und sie tragen Geist von meinem Geist in sich. Nun saget doch, woher die mir teils widerwärtige Abhängigkeit erstehen soll. Muss der Vater immer zeigen, ihr seid nichts ohne mich? Wäre das denn Liebe, der Geduld entnommen und auf sie gestützt, da beide in der Barmherzigkeit die Krönung haben? Bliebe bis an jede Werkzeitgrenze das Abhängigkeitsprinzip für Freigeborene bestehen, so gäbe es zwei schöpfungswidrige Dinge. Einmal träte, wie bemerkt, die Erschlaffung ein, weil ohne Spannung, Anspannung, das Leben nicht lebendig ist. Ohne Triebkraft als Impuls gingen alle Kinder ein. Im Impuls steckt wahre Freude am selbst erstellten Werk, auch wenn es erstmal falsch gerät. Das ist mir lieber als ein sich nur auf mich verlassen. Dieses bringt den Tod, jenes aber jede Möglichkeit zum eigenen Gelingen. Werkfreude ist ein ungeheurer Krafterzeuger, aus dem an meiner Schöpfung ein Eigentum zu erwerben ist. Zweitens kann, nicht gleich zu begreifen, fortdauernd fühlbare Abhängigkeit die Kinder von mir treiben, weil ja demzufolge keine Angleichung gegeben ist. Meine Ich-Offenbarung würde nach und nach in ihren Herzen sterben. Und selbst die etwa triebhaft gefühlte Macht ginge wie durch einen Tod verloren. Darum lieber, wenngleich unnötig, eine Widersetzlichkeit, die wenigstens zu Taten neigt. Allein, ich habe vorgesorgt, denn was ich je in eine Lebenshülle eingebar, das bleibt darin. Die Rücknahme in den Schöpfungsnächten hebt kein bereits gegebenes, personhaftes Leben auf. Es werden nicht Substanzen weggenommen. Es treten neue stets hinzu. Das bringt der Segen meiner Nächte. Sogar im nächsten Zyklus werden Uraniel, Urea wieder Ordnungsträger sein, wie alle auch in ihrem Amt erscheinen. Was jedes Meer werden kann, offenbart die weitere Verherrlichung der Jahre. Hier wurzelt alles in meinem eigenen Urlebensgrund. Für den zweiten Fall aber lege ich von mir aus keine Bedingungen zugrunde. Wie will ich sonst beweisen, jener Ur zu sein, aus dessen Fülle ihr schon viel habt nehmen können? Wo bliebe die offenbarte Lebensvollkommenheit? Gleichgültig, ob ich sie zuerst aus mir herausgestellt oder dem Werk unmittelbar aufgeprägt hätte? Ihr fragt richtig. Wenn beide Dinge nicht eintreten können, warum, o Ur, hast du davon gesprochen? Meine Kinder, das Nicht-Geschehen ist erst sinnig auf meine Macht gestellt und dann erst auf das Werk. Da wird schon der Spannungsbogen wechselseitig. Weil ich den ins Allwerk gelegten Mikrokosmos in den Einzelheiten auch zu einem Makrokosmos machte, kann jedes Kind jene hohe Fähigkeit erhalten, der zufolge es ohne ständige Machtführung das Hochziel der Vollendung auch erreicht. Die Gnadenführung ist dann etwas anderes. Käme der freie Wille zum Vorherrschaftsgesetz, so erstünde dann ein Widerpart gegen meine Bedingungen. Und obendrein führte die vorerwähnte Demut zur pursten Seelenträgheit. Wie falsch die Vorherrschaft des freien Willens, so falsch auch jene Demut, die die gerechte Abhängigkeit mit Unterwürfigkeit verwechselt. Es wäre leicht, sich in solcher Weise demutsvoll zu spiegeln und mir die Führung samt alleiniger Verantwortung zu überlassen und mich auch noch herauszufordern. Du hast mich ja geführt, ich war machtlos gegen deinen Willen. Sieh, was aus mir geworden ist. Das wäre eine billige Abrechnung. Schöpfungsgemäße Verantwortung entspricht freilich keinesfalls einem ordnungswidrig genutzten freien Willen. Heilige Tatsache dagegen ist, dass gerade das zweite Fundament es möglich macht, Kraft des erhaltenen Geistes eine Schöpfungspflicht verantwortungsbewusst zu übernehmen, woraus dann aus einer kleinen Kindmikrobe ein Makro werden kann. Dadurch wird der Spannungsbogen vom Kind in den Vollmakrokosmos, in das Urzentrum geleitet. Wahre Demut als Grundspezifika der Geduld setzt anstelle einer mirwidrigen Abhängigkeit die ewig reiche Zugehörigkeit. Hier habt ihr die wahre Spiegelung meines hochheiligen Ur-Ichs in euch. Das ewig beglückende Zugehörigkeitsgefühl lässt keinem anderen Gedanken Raum als jenem, dass ein Kind durch seinen Geistanteil, die Seele, frei und rein zu mir erheben und in freier Verbindung mit mir zum Urschoß zurückkehren will. In aller Freigestaltung ruht das überaus herrliche Kraftbewusstsein der Eigenpersönlichkeit. Diese Vollendung ist allerdings allmählich zu erlangen. Doch ihr selbst habt ja bewiesen, dass ich kein unmögliches Soll und Haben fordere. Aus Gedanke und Wort erstand die Tat vollkommen. Mein Werk ist gut. Ist es das, so bedenkt, dass ihr gerade darin meine Ebenbilder seid. Die Angleichung an mich kann vollkommen sein, abgesehen von meinem Schöpfer Ur-Ich. Die Führung durch mein Schöpferprinzip zeitigt absolut keine Fesselung. Denn es wäre schöpfungswidrig, machte ich die Geschöpfe deshalb unfrei, weil ich sie geschaffen habe. Auf diese Art würde nie ein Tag der Liebe kommen. Aus dem Nachtquell speise ich die unbewusst lebenden Werke durch meine Macht, die bewusst lebenden durch meine Eigenschaften. Dadurch kommt den Kindern so viel meines Ichs zugute, als sie Kraft dessen auch mit aus sich in freier Zugehörigkeit unter gerechter Anwendung des eigenen Willensimpulses zur Werkvollendung gelangen können. Erinnert euch, als ihr am dritten Tag vor Zuriels Haus meine Sonne kaum mehr ertragen konntet. In Klammer siehe Kapitel 7, 126. Damals hattet ihr den ersten Schritt zu dem jetzt angedeuteten Stadium erreicht. Und in Erkenntnis meiner Belehrung erlangt ihr eure schönste Schöpfungsfreude, wie ich zu meinem wohlverdienten Schöpferjubel komme. Nun versteht ihr meine Morgenworte von der Unabhängigkeit schon besser. Und wir wollen also sehen, inwieweit ihr werkgerecht selbstständig etwas schaffen könnt, was als Leben zu bezeichnen ist. Noch braucht es im Fortgang des Taturjahres nicht freibewusst zu sein. Es genügt, wenn es Kreaturen werden. Doch es wird sich zeigen, wie zweckdienlich solche Lebewesen in unser schönstes Tagewerk einzugliedern sind. Die Freude darüber ist ebenfalls eine Kraftreserve, aus der die Werke, auch gegenseitig aufbauend, sich vollenden. Wir gehen aber nun ins Freie, denn das Werk der Geduld, wie noch manches andere, wird nur in Ausnahmefällen seine Heimstatt in geweihten Häusern haben. Empfange du, mein Engelsfürst, den Segen der Geduld zu deinem Tun. Ur erhebt sich segnend, und Alaniel, Madenia, die vor dem Altar knien, danken laut, und Alaniel sagt abschließend: Ewig heiliger Ur, ewig einziger und wahrhaftiger, guter Gott der Geduld und Liebe, du hast meinen Blütenzweig auf dem Altarherde meines Hauses eingepflanzt. Nun haben doch dein Wort auch unsere Herzen inmitten deines grundheiligen Urherzens ihren Wurzelstock empfangen. Darum finden wir die Kraft zu allem Tun und Schaffen in der reichen Ackererde deines Wesens. Also schaffen wir aus uns und doch aus dir, weil du allein die Kinder nährst. Wir nehmen deinen allgewaltigen Spannungsbogen zur freien Arbeit auf, aber schlagen ihn, o Vater Gott, auch voll zu dir zurück. Darum will ich in deinem göttlichen Auftrag das Tagewerk beginnen und vollenden und Leben aus dem Werk Leben schaffen. Dein ist ja alles Leben, dein auch die Schöpfung der Geduld. Wir preisen und rühmen dich, wir ehren dich und beten dich an. Dir, das heilig ewiglich. Alle ersten stimmen ein, und der Raum hallt wieder von dem Lobgesang. Sie folgen Ur, der vorausgeht und sie zum nahen Haine führt. Dort sitzen sie auf Moosbänken nieder. Ur ganz nahe, er in ihrer Mitte. Welche Freude, welcher stille Dank wird ihm dargebracht. Erwartungsvolle Blicke ruhen auf ihm, mitunter auch auf Alaniel Madenia. Werden sie Leben aus dem Werk Leben schaffen können? In den hohen Wipfeln singt ein Wind seine Melodie. Anbetung der Allmacht. Doch nicht nur das geschaffene Werk betet in feierlicher Ruhe an, sondern auch die Kinder neigen tief ihr Herz. Sie werden wortlos reich dafür begnadet. Im Zwiegespräch, das keines Lautes bedarf, vernehmen sie die liebevolle Vaterstimme. Das sind Pausen, ein geistiges Atem holen zu neuer Tätigkeit. Nun sagt der Allheilige: Meine Kinder, Am Morgen der Weisheit, in Klammer siehe Kapitel 7, 65, deutete ich euch manches Teilwerk an, das zwar sichtbar ist, doch eher als Entsprechung dient. Die Zweckentsprechung ist jederzeit vorhanden. Damals konntet ihr die Hinweise aufnehmen, weil die eigentliche Entscheidung noch nicht gefallen war, ob die Aus- und Angleichung beider Fundamentsträger oder etwa eine zeitweilige Vorherrschaft geschehen könnte. Ja, die Bewährung in höchstem Maße und ihre größtmögliche Inanspruchnahme führt den Sieg aus der Tat herbei. Ohne Ausgleichskampf zweier Mächte wird mein vorbedachtes Urziel nicht erreicht. Freilich sei dazu bemerkt: Ein Ausgleichskampf kennt ursächlich keine Gegensätzlichkeit. Sie müsste denn zuvor in einer Ursubstanz in mir gewesen sein, und das ist ewig nicht der Fall. O nein, meine Kinder, sogar meine Urkämpfe sind ausschließlich harmonische Einheitserzielungen gewesen. Aber Folgendes geschah am Morgen nach der viergeteilten Schöpfung, als mein herrliches Kindwerk gedanklich wurde. Ich stellte für dasselbe die Möglichkeit des vorbesagten Ausgleichskampfes in vollste freie Rechnung. Es steht zufolge meiner Wesensart durchaus im Vordergrund des Werdens und Geschehens, dass mein Kindwerk gleicherweise seinen Kampf bestehen muss, wie ich meinen ausgetragen habe. Das ist urgewollt und bringt das beste Ziel. Auch hierbei gibt es vollste Inanspruchnahme des freien Willens, allerdings nach schöpfungsgerechten Bedingungen. Die freigestellte Möglichkeit verlangt ein weit gegrenztes Tummelfeld, das mit dem zu gebenden Lehrgut Schritt zu halten hat. Doch liegt es mehr an euch, mein Lehrgut und eure freie Tätigkeit auf einen Nenner zu bringen. Wenn ich sagte, dass manches Geschaffene als Entsprechung dient, so ist noch keineswegs gesagt, dass es reallos wäre. Nichts ist in Wahrheit so real wie Geistiges und ein Entsprechungsbild. Was etwa einmal einer Vorherrschaft entspringt und von den ihr Dienenden realistisch angesehen wird, unterliegt einer fast völligen Auflösung in der Ursubstanz, um erst in anderen Jahrzeitfolgen eine ordnungsgerechte Stellung einzunehmen. Geistsubstanz, wie ihr sie besitzt, bleibt in sich gefestigt, auch allgemein bei Veränderung der Erscheinlichkeit. Ihr Selbstzweck ruht vornehmlich in der Gnadenwaltung für die Kinder. Alle anderen Geschöpfe, zumal Gestaltungen, sind dienende Entsprechungen, auch bei hoher Realität, wie etwa Sonnen als Licht- und Lebensspender. Seht als Beispiel die vier Bäume bei den Brunnen an. Sie gleichen allen anderen Bäumen ihrer Art. Trotzdem habt ihr schon gemerkt, dass sie, zwar in zweiter Folge, meiner vier Wesenheit entsprechen. Nun, ihr könnt trotz Gegebenheit nicht sagen, sie wären ein Phantasma. Ihr genießt ja deren Früchte, und sie sind anzufühlen und zu sehen, wie meine Hände, mit denen ich euch segnend führe. Die Lehre davon. Alles, was ihr tut, liebe Kinder, sollt, könnt und dürft ihr meinem Sein entnehmen, weil so ein ursächlicher Werkzweck wird, der in heiliger Entsprechung Realität ist, sogar dann, wenn Einzelwerke einer Folge wegen ihre Auflösung erfahren. Die Geistsubstanz wird absolut nicht aufgehoben, im Gegenteil, die Umformung erzeugt gesteigerte Vollendungen. Der Wert des Daseins in einer oder vielen Formen bleibt bestehen. Auch ein Gedanke ist in sich Substanz der Wirklichkeit. Seine Umformung kann so oft erfolgen, wie er an dem allgemeinen Fortgang eines Ganzwerkes anzuknüpfen ist. Die zweite Hauptstufe ist das Wort, das ebenso im Vollendungsprozess zu erhöhen ist. Noch weit mehr untersteht der Umformung die Tat. Da erschließen sich den Kindern fast ungeahnte Möglichkeiten, ihre Taten in die große Heilsentsprechung einzusetzen, bis daraus im Ziel die Folge sich ergibt. Das alles ist aus mir zu schöpfen und trägt den Wert ewiger Geistrealität. Dein Werk, Fürst des Tages, lehrt euch das. Und seine Zweckentsprechung tritt in den folgenden Tagen immer klarer auf. Darum schaffe Leben aus dem Werkleben für mein und somit euer Reich. Was heißt Leben schaffen? Herrscht nicht überall schon höchstes Leben? Jede Sonne wandelt ihren Weg. Das Wasser fließt und in den Bäumen spielt ein sanfter Wind. Alles ist bewegt, alles ist vollkommen. Oder? Alle die Bewegungen sind festgefügt, geordnet. Frei bewegen sich allein Ur und seine Kinder. Und hier, hierin ruht der eigentliche Sinn vom Leben. Das ist ein großer Unterschied. Hier das Denkende, dort gelenkte Leben. Könnte nicht ein Zwischenleben werden, wohl gelenkt und nicht selber denkend, dennoch in gewisser Freiheit triebhaft sein? Soll sich daraus eine Brücke bilden, die einst eine etwaige Erlösung gangbar macht? Lag das nicht eigentlich in allen Lehren, die der Träger der Geduld erhielt? Alaniel, Madenia gehen bis zur Mitte des Haines vor. Aus Uraugen bricht ein voller Strahl. Er ist wie ein Licht, der den Engelsfürsten umflutet. Auch von der Ursonne dringen ganze Strahlenbündel her. Da sieht der Dominant des Tages in sich neue Bilder werden. Sie deuten auf ein Ziel, das auf zwei grundverschiedenen Wegen zu erreichen ist. Der Fürst hebt seine Hände Ur entgegen und sagt: Ein Weg. Mit Ur das Heilsziel durch die Kindliebe vollenden. Der andere Weg, das gleiche Ziel über die Opferliebe. Aus hoher Geduld wird der Opfersohn gezeugt, in heiliger Liebe eingeboren sein. Auch hier die mögliche Vollendung durch die Lichtherrlichkeit der sieben Grundlebensstrahlen. Aber auch bei ungerechter Willensvorherrschaft soll die Geduld jedes, auch das tief gefallene Kind, zur Barmherzigkeit des Vaters heben. Urs heiligstes Werk soll sich erfüllen. Ich, die Geduld, bin mit jedem Opfer ewig selber der Garant. Dafür werde ein Symbol von eigenem Leben aus Geduld und Liebe, und seine Farbe sei weiß wie die Barmherzigkeit. Ich will, es werde. Erwache zum Leben, mein Gedanke. Alaniels und Madenias Hände formen ihr Werk, als sich vor ihnen nun ein weißes Nebelwölkchen bildet. Bald zeichnet sich ein Leben ab und steht vor den erstaunten Ersten da. Ein weißes Lamm. Ruhig steht es da, läuft aber bald zu Ur und schmiegt sich an ihn. Mit undeutbarem Gefühl betrachten sie das Antlitz, in dem sich trotz mancher ernsten, ja auch strengen Worte, allzeit höchste Güte offenbart. Wie nur schaut der Heilige das Lebewesen an. So tief ernst sahen sie ihn nie. Sie möchten auf einmal auch in seine Nähe flüchten. Doch ein Unbekanntes hält sie zurück. Hat der Tagesfürst nicht etwas Trauriges geschaffen? Glänzen in Urs Augen Tränen, die auf das weiße Köpfchen fallen, dass das Geschöpf eine fast klagende Stimme von sich gibt? Da zerbrechen sie die Schranke, knien sich eng geschart um Ur und strecken ihre Hände aus. Diesmal nicht, um zu empfangen, sondern um zu geben. Es ist der erste freie Auftakt der Urkinder dem Urvater gegenüber. Gewiss ging schon am Morgen ein Schritt dazu voraus, aber da stand kein Gedanke an eine Opfertat im Vordergrund wie jetzt. Mit ihrer Fähigkeit wollen sie dem Vater helfen, und es ist die Kraft der Sehnsucht, dass er nie wieder so voll Trauer wäre. wissen Sie, was später wird? Nein. Sie liebkosen das Lamm, das die gleichen sanft dunklen, geheimnisvollen Augen hat wie Ur. Das Lamm wird zutraulich. Die Ersten ahnen nicht, dass eine gütevolle Abhängigkeit die bitter empfundene Last von ihnen nimmt. Urs freundlich gutes Lächeln strahlt wieder auf, so dass alsbald eitel Freude herrscht. Noch ein zweites Lamm und viele freundliche Tiere kommen hervor, groß und klein, die über den Boden springen, durch die Lüfte herrlich schweben und im Wasser schwimmen können. Jedes aber nimmt zuerst aus sich selber seinen Weg zu Ur. Auf alles, was da kreucht und fleucht, legt Ur segnend seine Hände. Jede Kreatur dankt mit ihrer Stimme, und es ist keines, das nicht eine hätte, leise oder laut. Ur geht zu den Wassern und segnet, was darinnen ist. Die Kinder reden mit den Tieren, wie Ur sie nennt, gliedern sie in ihre Arten ein und benamsen sie. Die vier ersten Fürsten sehen zu ihren Sonnen hinüber, ob da wohl alles auch so lebt. Ur lächelt leise, und die Freundlichkeit überstrahlt sein gutes Angesicht. Er sagt: Unbesorgt, ihr Ersten! Der Himmelsmeister aller Kreatur bedachte nicht bloß seine Sonne, sondern alle Himmelskörper, soweit sie zur Aufnahme eines Lebens vorgesehen sind. Und überall ist von jeder Gattung je ein Paar geworden. Sie vermehren sich von selbst, obwohl sie ohne freibewusstes Leben sind, mit einer untergeordneten Vernunft begabt. Sehet ja, sie nehmen ihre Nahrung, sie bewegen sich nach ihrem Trieb, der jene geschöpfliche Freiheit gibt, die jedes Leben haben muss, hängen aber doch von meiner Allmacht ab. Ihr wahrer Zweck ist jener einer Freude für euch, zugleich einer Vorprobe für später zu zeugendes Leben. Sollte es zur Vorherrschaft des freien Willens kommen, dann tritt allerdings ein zweiter Zweck hinzu. Aber den lehrt euch die Zeit am besten. Alaniel fragt, nachdem ein großer Jubeldank verklungen ist. Liebevollster Vater Ur, bitte kläre uns darüber auf. Du nanntest mein Werk insgesamt die Kreatur. Wir verstehen nun den Unterschied zwischen geschaffen und geboren. Du sagtest aber auch, dass gerade das Lamm und die Taube etwas von Geduld und Liebe in sich trügen. Auch bei anderen Tieren gabst du manche deiner hohen Eigenschaften als Wesensbesitz an. Wie ist das Innere der Tiere beschaffen? Du hast uns, die alle Zeit uns unfassbar bleibenden, heilig hehren Strahlen übertragen. Wie ist solches zu verstehen? Ur erwidert. Mein Alaniel, du bist gut auf die Spur meines ewigen Schaffens gekommen. Ich lobe dich, zumal du dein Werk erhalten und vollenden willst. Höre. Natürlich trägt die Kreatur die Eigenschaften nicht in sich. Sie gehen nur daraus hervor. Wenn ihr etwas tut, so lasst ihr euch von Sinn und Zweck entsprechenden Gedanken leiten. Die Tiere hingegen tun es aus rein geschöpflichem Gefühl, das zu ihrem kleinen Wohlbehagen dient. Ihr nehmt keine Früchte, ohne meiner Wortkost zu gedenken. Also steht die innere Realität über der äußeren. Aber bei den Tieren ist die äußere Realität das Gesetz zu ihrem Leben. Du dachtest an die Eigenarten der Tiere. Du hast ziemlich recht. Ich sprach von den 12 Grundstrahlen, aber sogar diese kommen nicht wirklich in Betracht. Zwar ist manches davon geschöpflich, in bedingter Form. Da nun alles in meinem Leben ruht und die Kreatur ihr Dasein ebenfalls vom Leben her empfing, wie ich gebot, schaffe Leben aus dem Werk Leben. So kann kein Tier dessen Grundpotenz entbehren. Jedes wird von einer solchen maßgeblich beherrscht. Das Lamm von der Sanftmut, die Taube von der Reinheit, andere von der Treue, große vom Mut. Ihr werdet das noch selbst entdecken. Doch der Gedanke ist nicht reif, dass das pur Geschaffene einmal kindhaftes Sein erlangen könnte. Ich habe zur Genüge Kraft Gedanken, mein Alaniel, und nicht einmal die Zyklen kannst du zählen, die mit höchst befähigten Kinderscharen zu bevölkern sind. Unterschiedlich bleibt der Lebenskraftgedanke zwischen Geborenem und Geschaffenem. Das Letztere ist Beiwerk, dient meinen Kindern zur Belehrung, zum Fortschritt wie auch zu ihrer Seligkeit und Freude.